Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und darum wollen wir es auch heute wieder lesen und wollen darüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an eure Kindheit. Vielleicht praktiziert ihr es jetzt gerade ebenso. Es ist eigentlich eine Herbstpredigt, die wir heute hören wollen, weil es früh wahrscheinlich zu den Kindern immer wieder heißt, zieht euch warm an. Es wird kalt, es wird kühl, zieht euch warm an. Kleide dich sinnvoll, kleide dich praktisch, kleide dich zweckmäßig. Diese Gedanken finden wir in der Bibel. Paulus hat das geschrieben, und zwar an die Epheser. Nicht nur an die Gemeinde dort, sondern an die Gemeinden auch der Umgebung, die da gewesen sind. Und da gibt er ihnen verschiedene Hinweise. Diese Gemeinden, von der Zusammensetzung her, müssen wir uns so vorstellen, das sind also recht junge Gemeinden, nicht vom Durchschnittsalter her vielleicht, auch von der Entstehungsgeschichte her, da sind Juden dabei, da sind Griechen dabei, da sind Türken dabei, da sind Menschen dabei, die in diesen Städten einfach beruflich unterwegs sind, durch ihre Arbeit, durch Handel, durch Verkehr und die alle eine ganz eigene und spezielle Lebensgeschichte haben. Da wird uns manches in diesem Epheserbrief berichtet, was sie gewesen sind, aus welchem Milieu sie stammen, was sie erlebt und erfahren haben und was Motivation in ihrem Leben gewesen ist. Da hören wir also ganz unterschiedliche Berichte und kommen mit ganz unterschiedlichen Menschen da zusammen. Wenn wir gefragt werden, kannst du das mal zusammenfassen ein bisschen, den Epheserbrief, was ist denn so der Inhalt, muss ich das alles lesen? Dann kann man vielleicht sagen, dass Paulus wichtig gewesen ist, dass er den Ephesern und den Gemeinden dort und damit auch uns heute vor Augen stellen will, welche Bedeutung hat die Gemeinde, welche Bedeutung hat die Kirche Jesu Christi, die Gemeinde in der Heilsgeschichte. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Bibelausstellung erinnern, da gab es dieses schöne Schaubild, diesen großen Kreis, den es da gab. Und da war auch ein ganzer Teil ein ganzes Segment war dort der Gemeinde gewidmet. Welche Bedeutung, welche Stellung hat die Gemeinde also innerhalb dieser ganzen Heilsgeschichte? Und dann stellt er an diesem Epheserbrief der Gemeinde auch vor, welche Beziehung sie hat zu ihrem Haupt. Die Gemeinde hat ein Haupt, einen Kopf, der sie führt. Und wir wissen, da ist unser Herr damit gemeint, als Haupt der Gemeinde, als Haupt dieses Körpers, der da auf dieser Erde hier existiert. Und in dem Brief gibt er auch ganz praktische Hinweise an die Leser zu ihrer Lebensführung, zu ganz bestimmten Problemen, die sie haben in ihrem Alltag. Das ist also alles so Inhalt dieses Briefes und man könnte vielleicht sagen, ja, man kann das zusammenfassen unter dem Begriff vielleicht, ein Heiligungsleben. Führen die Glieder, die Mitglieder der Gemeinde ein Leben, was sie aus der breiten Masse irgendwo heraushebt. Die Zeit damals, als diese Entstehung der Gemeinden war, die war natürlich auch relativ schnell gefüllt mit 1000 Ideen, die man haben konnte, die man ausüben wollte, die man praktizieren wollte, wenn es um Gemeinde geht, um Gemeindegründung, Gemeindebildung, ja, Gemeindeleben. Und das hat vielleicht Paulus im Stück im Hinterkopf, als er diesen Brief geschrieben hat. Da ist zum Beispiel eine Nachbargemeinde von Ephesus, die hat einiges Neues eingeführt. Die haben zum Beispiel bestimmte Speisen eingeführt. bestimmte Dinge, die man essen oder nicht essen darf. Und eine Anbetung der Engel ist bei denen auch schon da. Ich dachte, das ist gar nicht so unmodern, Anbetung der Engel. Wir hatten jetzt gerade mal einen Prospekt in der Hand gehabt von einem Verlag. Da kriegst du Engel für jede Situation zu kaufen, die da immer passend sind und hilfreich sein sollen. Eine Gemeinde, die Dinge, die eigentlich zum Gebrauch bestimmt sind, so schreibt er es hier, auf den Thron heben. Die einen Gottesdienst feiern, ganz eigenwillig, ganz eigenartig vielleicht, sehr fromm, sehr feierlich. Die sehr asketisch leben, dass diese Werkgerechtigkeit, spricht er da an, und sehr scheinheilig sind. Und eigentlich, so stellt er fest, geht es gar nicht um die Ehre Jesu, es geht eigentlich um die eigene Ehre dieser Leute. Die möchten dort gern einfach anerkannt sein und Bedeutung haben und ja auch irgendwo doch groß rauskommen. Und Paulus erkennt diese Gefahr, in der die Gemeinden damals stehen. Es ist eine List des Teufels, wenn er nicht ganz offensichtlich uns greifen kann mit irgendwelcher Schuld, mit irgendwelchen Sünden, mit irgendwelchen Verführungen. Wenn das nicht gelingt, weil wir sagen, das ist mir ja ganz klar, also ich darf niemanden töten, damit kannst du mir nicht kommen. Oder du kannst mir irgendwas Schönes vor die Augen legen. Irgendwo in einem Geschäft vielleicht, in der Ecke, wo gerade die Kamera nicht hinkommt, die Überwachungskamera. Wo ich sage, nein, das klappt bei mir nicht. Ich stehle nicht. Da fängt der Teufel eine andere Linie und fängt an einer anderen Seite an, einzig anzugreifen. Und dann kommt er über die fromme Schiene. Und das hatte ich euch jetzt gerade hier erzählt. Diese Gefahr besteht. Dann versucht er es über diese Schiene. Und eigentlich ist es doch so, dass wir doch das ja gerne tun wollen, Gutes tun wollen, auch in der Gemeinde. Wir wollen unseren Herrn loben, aber geschieht es immer in richtiger Art und Weise? Das ist halt die Frage. Und so ist also das Anliegen des Paulus, hier erstmal klarzustellen, von welcher Seite kommt denn die Gefahr? Wo kommt denn der Gegner her? Und wenn ich nämlich weiß, wo die Gefahr herkommt, dann kann ich mich auch entsprechend verhalten und auch entsprechend ausrichten und drehe mich natürlich der Gefahr zu und schaue ihr entgegen. Nun ist es aber so, dass doch in unserem Alltag, wenn wir uns jetzt mal fragen würden oder mal prüfen würden, es gar nicht möglich ist, jede Situation, in der ich lebe, die ich erlebe, zu beschreiben und für jede Situation eine Lösung in der Bibel zu finden. Vieles ist uns beschrieben, auch ganz klar und deutlich beschrieben, aber vieles ist auch nicht beschrieben. Das gab es damals noch nicht, wenn wir an manche technische Erfindung und Errungenschaft denken, an manche Möglichkeiten, die wir heute haben, die gab es damals nicht. Und da brauchen wir nicht in der Bibel zu suchen, brauchen zu gucken und könnten dann vielleicht sagen, ja, das steht nicht in der Bibel, von daher ist das gar kein Thema für mich und da gibt es also keine Hinweise. Und damit kann ich tun, was ich will und keiner kann mich dort in irgendeiner Weise auch vielleicht maßregeln. Und so hat also Paulus den Brief geschrieben, alles beschrieben, was er so wusste und was ihm eingefallen ist und dann macht eine Zusammenfassung und dort steigen wir jetzt ein. Und da sagt er als Letztes, wir lesen jetzt im Epheserbrief im 6. Kapitel ab Vers 10. Da sagt er also, als Letztes oder schließlich schreibt er hier, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ist das überhaupt möglich, dass wir eine Antwort finden können für all die vielen Fragen, die uns bewegen? Mein lieber Paulus, ist das nicht ein bisschen zu großzügig von dir? Die Vielfalt unseres Lebens, die Unterschiedlichkeit unserer Situationen, wie kannst du das mit einem Satz, in einem Satz zusammenfassen und das hier machen? Kann man eine Antwort finden? Ja, sagt Paulus, das geht zu machen. Denn er sagt hier ganz deutlich, es gibt auch nur einen Gegner. Es gibt nur einen Gegner. Da kommt zwar in verschiedenen Formen und Gestalten, aber wenn ich weiß, dass da nur einer ist und nicht dessen Methode, dessen Taktik kenne, dann brauche ich auch nur eine Abwehrmethode anzuwenden. Und das hat er uns hier geschrieben. Er sagt, wir, im Vers 12 schreibt er, wir kämpfen gegen den Fürsten dieser Finsternis. Er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und da meint er zwei Dinge, wenn er das so schreibt. Zum einen meint er damit nicht, dass ich gegen mich kämpfen muss. Gegen meine Macken, die ich habe, oder gegen meine Nörgelei oder Disziplinlosigkeit, die ich habe. Meine Besserwisserei vielleicht, oder wenn ich meine Bedürfnisse auf Kosten anderer befriedige. Das sind unangenehme Sachen und stören im Miteinander. Aber das ist nicht in erster Linie die Ausrichtung jetzt, dass ich gegen mich kämpfen muss, dass ich mich verbessern muss, dass ich unbedingt was anders machen muss. Er geht auch nicht darauf ein, dass ich gegen andere kämpfen muss, gegen meine Nachbarn oder gegen meinen Kollegen nebenan, weil er mich nicht versteht vielleicht oder weil er mich benachteiligt, weil er irgendwelche Forderungen an mich hat, die ich gar nicht nachvollziehen kann und die ungerechtfertigt sind auch. Meint er auch nicht. Auch dagegen ist diese Bibelstelle jetzt nicht genannt und geschrieben, sondern er sagt, der Kampf findet gegen Gewalten und Mächte statt. Und das ist ja sehr unpersönlich. Wenn ich genau weiß, das ist mein Gegner, dann kann ich meine Strategie dagegen ausrichten und dahin orientieren, dass ich weiß, genau an dem Punkt treffe ich ihn, da ist seine Schwachstelle, da packe ich ihn und da werde ich siegen. Das ist ja eigentlich immer unser Gedanke. Wir wollen ja siegen, wir wollen ja Sieger sein. Er will denn gerne Verlierer sein und unterliegen. Das ist doch nicht unser Wunsch. Und hier haben wir so eine graue Zone, Mächte und Gewalten. Ich ergreife das mal. Was kann man denn darunter verstehen? Was ist da gemeint? Weltbeherrscher der Finsternis, die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Für uns keine klaren Gegner. Und doch kommt es hier raus, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass hinter dem allen die List, wie im Vers 11 steht, die List des Teufels steht. Da steht einer dahinter. Und da ist für diese Person, die dahinter steht. Da ist nicht so eine graue Eminenz, irgend so eine Idee, die so dahin schwappelt. Da ist ein Gegenspieler Gottes da. Da ist eine ganz klare Adresse da. Da ist ganz klar hier geschrieben, wer da steht. Und er nutzt praktisch all das, was ihm zur Verfügung steht. Die Mächte, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Er nutzt die Geister der Bosheit, um seinen Einfluss auf diese Welt auszuüben. Und damit auch auf uns auszuüben, weil wir hier in dieser Welt leben und da sind. Das sind ganz reale Mächte, nicht irgendeine schlechte Gewohnheit, die ich habe. Nicht irgendwas, was ich mir angewöhnt habe oder was ich geerbt habe. Das ist ja immer so diese schöne Ausrede, das habe ich geerbt und dafür kann ich nicht. Ich habe eine schlechte Kindheit gehabt. Müsst ihr halt akzeptieren, so wie ich jetzt bin und wie ich mich jetzt so verhalte. Manchmal sind wir ja dabei, solche Mächte, die auf uns einwirken, einfach so zu verharmlosen. Wir reden, wenn wir von Sünde oder wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von Sünde gesprochen wird, dann denken wir doch sofort an das Sahnestück, an die Torte beim Konditor. So verharmlost, so nichtssagend. Ja, hat keine Bedeutung für mich. Nicht, das ist doch, was ist denn Sünde schon? Das kann ich doch bestimmen und das kann ich doch festlegen, wann ich das esse und wann ich dann wieder auf meinen Trainingsplatz gehe und die Kalorien abarbeite. Eine Frage: Wo findet dieser Kampf statt, von dem hier geschrieben ist? Denn unser Kampf, wo ist er denn, unser Kampf? Wo findet er statt? Wir sitzen alle recht friedlich hier und ruhig hier. Und doch findet dieser Kampf in unserem Alltag statt. In unserer Ehe, in diesem Miteinander, wer hat was zu sagen, wer hat wann Recht, nach wessen Kopf geht's. In unserer Familie, die ganze Verwandtschaft gehört dazu, nicht bloß unsere Kinder. In unserem Beruf, auch da ist ständig dieser Kampf da, wo wir gegen Mächte der Finsternis angehen müssen, die uns einfach betreffen, einfach durch das Umfeld, in dem wir tätig sind, durch die Methoden, nach denen gearbeitet wird hier, nach den Prinzipien dieser Weltbeherrscher. Und dann findet dieser Kampf natürlich auch im Raum der Gemeinde statt. In dem, was wir als Dienstgemeinschaft verstehen, was wir so miteinander machen, was unsere Zielstellung ist. Wir hatten die Bibelausstellung jetzt. Wir werden irgendwann ein weiteres Projekt beginnen bestimmt. Und dann merken wir, da wird's Kampf und Anstrengung. Da geht's manchmal gar nicht mehr so leicht dahin. Das sind diese Orte, wo der Angriff des Teufels ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich erlebe das aber eigentlich nicht so. Wie gesagt, jetzt sitzen wir hier. Gibt es denn nicht irgendwo auch mal eine ruhige Zeit, eine friedliche Zeit? Das kann doch nicht nur Kampf sein, mein Leben. Ich muss sagen, ich bin also auch sehr dankbar, wenn es mir irgendwo eine panikfreie Zeit gibt. Wenn man nicht mit irgendwelchen Lösungen sich beschäftigen muss, wo man dann immer im Stress ist. Das gibt es. Wir wollen dankbar sein, dass es sowas gibt, Also auch dankbar sein, dass wir hier sitzen können. Andere können das nicht. Das sind aber Geschenke. Und die andere Methode, Konflikten aus dem Weg zu gehen, indem ich mich nicht darum kümmere, also indem ich mein Smartphone eben abschalte, indem ich kein Fernsehen mehr gucke, dass mich die Nachrichten eben nicht interessieren, die so um mich herum geschehen, dass ich nicht höre und hören will, wie es Geschwistern in der Gemeinde geht. Wenn ich das mache, dann lebe ich auch ruhig. Dann habe ich auch keine Probleme. Da gehen die Konflikte auch an mir vorbei. Aber ich denke, diese Lösungsmethode ist nicht die richtige. Das ist nicht das Gute. Wenn wir das so sagen wollen, wenn ich jetzt so sage, okay, mich betrifft das alles nicht so richtig. Da könnte ich mal vielleicht eine Frage stellen an uns. Wie ist es dann so mit den ganzen Problemen, die wir so haben, die hier also angeführt sind? Diese Punkte, die der Paulus genannt hat. Wie kann ich das in den Griff bekommen? Oder kann ich es überhaupt in den Griff bekommen? Die eine Methode ist ja die ich schon angeführt hatte. Alles, was mich betrifft, meine negativen Eigenschaften, da muss ich mich halt ein bisschen anstrengen. Da muss ich mir halt ein bisschen Mühe geben, ne? Damit ich also nicht gleich immer in Wut gerate oder dass ich nicht gleich lieblos reagiere oder nachtragend bin. Und man könnte dann so denken, dass, wenn Paulus schreibt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, dass er meint, du zeig doch mal, was du kannst. Du zeig doch mal, dass du dich beherrschen kannst, dass du dich im Griff hast und nicht immer ausrastest, wenn mal irgendjemand was sagt zu dir, was vielleicht nicht im Tonfall richtig war, bestimmt berechtigt, vielleicht im Tonfall falsch, vielleicht auch unberechtigt gewesen ist. Also, wenn ihr was zur Tontechnik zu sagen habt, ne, dann sagt's bitte ganz ruhig unseren Technikern und auch begründet und nicht nur ganz impulsiv. Aber kann ich das wirklich? Da besteht eine große Gefahr darin. Kann ich das wirklich, mich so im Griff zu haben, dass alles gut ist, dass alles passt, dass alles klappt? Wisst ihr, ich bin ein Kind des Sozialismus. Und mancher kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass es da mal diese Erziehungsmethode gab, dass man gesagt hat, die Umwelt prägt den Menschen. Und wenn die Umwelt gut ist, dann ist es doch ganz normal, der Mensch wird sich ändern und wir werden alles liebe, gute Staatsbürger haben. Und keiner wird mehr daran denken, dem anderen zu übervorteilen. Keiner wird mehr auf den Gedanken kommen, den Handwerker mit Westgeld zu bestechen, damit er eher kommt, sondern werden alle schön friedlich nebeneinander leben. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Die Umwelt, die verbesserte, die gute, schöne Umwelt, macht den Menschen nicht zu einem guten Typ. Macht ihn nicht zu einem guten Menschen. Das hat der Paulus auch schon gewusst. Und da hat er nämlich gesagt, wisst ihr, das Gute, was ich tun will, ich tue es nicht. Es gelingt mir nicht. Aber das, was ich eigentlich gar nicht tun will, wer will denn schon mit Absicht seine Kinder ärgern oder seine Frau vergraulen? Das, was ich nicht will, das tue ich. Das, komischerweise tue ich das. Wer bewirkt denn das in mir? Wo kommt denn das her? Wie geht denn das? In mir wohnt nichts Gutes, das hat der Paulus also schon so gesagt. Es sind also wirklich schwache Leistungen, die wir in unserem Leben, in unserem Alltag erfahren. Da werde ich irgendwo nicht gewürdigt, nicht beachtet und schon bin ich eingeschnappt und es ist kein Reden mehr mit mir. Vielleicht kann ich das trainieren. Das wäre ja nur eine Möglichkeit, dass ich das einfach übe und Yoga mache und verschiedene Entspannungsübungen mache, damit ich immer so aufgeregt bin und Trainingseinheiten irgendwo ableiste. Ja, es funktioniert nicht. Und viele Menschen haben das erlebt und haben das auch so dann festgestellt, wo sie dann sagen müssen, ja, die Hilfe muss von außen kommen. Ein Psalm, ein ganz alter Psalm, Mist schreibt hier, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Und dann sagt er, meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Nicht von irgendwelchen klugen Leuten. Paulus war kein Dummer. Er hat eine gute Ausbildung gehabt, er hat viel gelernt, hat studiert bei bekannten, klugen Lehrern. Und der wusste auch um diesen Psalm. Und er wusste, das hatten wir am Anfang gelesen, wo denn seine Kraft herkommt. Woher er das dann schafft, wie er das schafft, dass er eben nicht das tut, was er eigentlich nicht wollte. Und dass er wirklich das tut, was er wollte. Werde stark im Herrn und werde in der Macht seiner Stärke gut. Und das ist ein Hinweis auf die Stärke unseres Herrn Jesus. Der Christ erhält Kraft von Jesus. Das ist unsere Quelle. Dort kriegen wir unsere Kraft her. Und das ist etwas, was er den Ephesern geschrieben hat und was auch uns jetzt 2000 Jahre später genauso gilt. Tja, wozu brauche ich denn diese Kraft? Und vielleicht ist euch das aufgefallen, dass hier steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Zieht die ganze Waffen, das ist ein geflügelter Begriff, die Waffenrüstung Gottes. Jeder weiß sofort, alles klar, brauchen nicht drüber nachdenken, wir wissen, was gemeint ist. Wir sollen also einen Schutzanzug anziehen. Und da muss ich daran denken, vielleicht wisst ihr noch, was vor 2 Wochen der Zeitung war, diese Aktion hier in Chemnitz, Terrorverdacht, Polizeieinsatz, Riesenaufwand, Aufstand. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch so hautnah miterlebt hat. Aber ich habe dann gelesen, dass da aus dem Haus jemand rausgelaufen ist und da ist weggerannt. Und die Polizei kam nicht hinterher. Warum kam sie nicht hinterher? Was hat die Polizei gesagt als Grund? Wir haben 2 Wassereimer voll Wasser mit uns rumzuschleppen. 35 Kilo Schutzanzug. Da kann ich nicht schnell ran. Also viele von uns haben schon ein Problem, die 2 Wassereimer überhaupt hochzuheben. Geschweige denn, dann damit noch zu rennen. Wisst ihr, an was mich das erinnert hat? Warum der Paulus hier sagt, werdet stark, ja, damit ich überhaupt erstmal in der Lage bin, diesen Schutzanzug überhaupt anzuziehen und mich damit überhaupt zu bewegen. Nicht, dass ich dann das anhabe und dann stehe ich da und oder sitze da und kann mich nicht mehr rühren. Dazu brauche ich Kraft. Und diese Kraft, die ist eben das Geschenk unseres Herrn. Jetzt könnte jemand von uns sagen, ja, du redest dauernd von Kampf. Ich merke ja nichts von Kampf. Bei mir ist alles gut. Ich merke nichts von Kampf. Ich habe das nicht. Eine solche Zeit, eine solche Situation ist uns eigentlich nur beschrieben im Himmel. Da wird aller Kampf vorbei sein. Da wird kein Kampf mehr sein. Und jetzt wird das natürlich bedeuten, wenn du das nicht so erlebst, du bist schon im Himmel. Da können wir einen ganz einfachen Test jetzt machen. Jeder zwicke sich in den linken Unterarm. Und wenn es weh tut, das hat er noch nicht im Himmel. Dann sind wir noch auf der Erde. Hier mittendrin. Und da merkt ihr, dass das nur vielleicht auch nur vorübergehend ist. Oder vielleicht ihr einfach das nicht wahrhaben wollt, dass ihr in diesem Kampf seid. Angekommen im Leben. Angekommen hier auf dieser Erde. Wozu nun eigentlich diese ganze Sache hier? Was ist das Ziel dieser Ausrüstung? Beim Aufschreiben ist mir aufgefallen, dass wenn ich nur einen Buchstaben ändere, bei dem Wort Ausrüstung was ganz anderes rauskommt, ein ganz anderer Sinn rauskommt. Wenn ich nämlich dieses S von Ausrüstung mit einem F vertausche, dann kommt Aufrüstung raus. Und Aufrüstung ist ganz was anderes als Ausrüstung. Aufrüstung bedeutet Überlegenheit, gewinnen wollen, aggressiv sein wollen. Alles das, was wir gelesen haben hier, wir haben ja bis zum Vers 18 gelesen, sind aber Ausrüstungsgegenstände, die eigentlich für eine defensive Ausrüstung stehen. Hier geht es eigentlich darum, um ein Standhalten. Standhalten an dem bösen Tag. Deswegen ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr an dem bösen Tag standhalten könnt. Ja, was sind denn böse Tage in meinem Leben? Was sind böse Tage in meinem Leben? Muss jeder sich selber fragen. Geschwister von uns haben jetzt erst unlängst sehr böse Tage in ihrem Leben erleben müssen. Wir denken manchmal, diese bösen Tage, das ist irgendwo die Endzeit, das ist noch lange hin. Das ist dann, wenn, ja, irgendwann betrifft uns nicht. Nein, so ist es nicht. Diese Tage sind unser Alltag. Seht zu, wie ihr wandelt. Diesen Satz hatte ich schon gesagt. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse, schreibt er. Nicht die kommen noch, die bösen Tage. Nein, die Tage sind böse. Und das ist auch unsere Zeit jetzt. Jederzeit ist also ein Angriff möglich. Und muss man damit rechnen? Es ist keine Friedenszeit. Auch wenn wir manchmal den Eindruck so haben und uns darüber freuen, dass wir manches so gut erleben können. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie zusammenreißen, dass wir uns irgendwie verbessern wollen, dass wir irgendwas klüger machen wollen. Dann wäre ja das, was Paulus mit Heiligung bezeichnet, einfach nur eine Frage der Selbstdisziplin. Da wäre es nur eine Frage der eigenen Anspannung oder auch des Ethikunterrichtes. Dann brauchten wir nichts. Dann könnten wir uns einfach mühen und kämen zum Erfolg. Und dann brauchen wir auch keine Waffenrüstung. Wenn wir selber was leisten müssen, dann brauchen wir keine Waffenrüstung, dann brauchen wir Sportkleidung. Damit wir vorankommen. Damit wir uns bewegen können. So eine schöne bunte, ne? So schön bunt bedruckt. Dass jeder sieht, ah, die bringen was, die können was. So eine Waffenrüstung, wenn ich unsere Soldaten angucke oder unsere Polizisten angucke, wenn sie auf den Fotos abgelichtet sind, das macht nicht viel her. Das ist sehr erstrebenswert, sowas anzuziehen. Und das sieht nach irgendwas aus. Im Gegenteil, diese Ausrüstung, die haben, sie ist sehr schwer, eben diese 35 Kilo, und sie ist sehr unbequem. Die laufen da so wie die Roboter rum. Und sie zwingt uns auch zu einem bestimmten Verhalten. Eine solche Rüstung zwingt zu einem bestimmten Verhalten. Ich kann mich nicht so bewegen, wie ich gerne will und wie ich es gerne so hätte. Und wenn Paulus hier von dieser Waffenrüstung spricht, wenn er verschiedene Dinge anspricht, da werden wir heute nicht mehr dazukommen. Das wird ein zweiter Teil werden müssen. dann werden wir merken, das sind Dinge, die uns gar nicht so richtig gefallen. Aber Gott passt sich in seiner Ausrüstung, die er uns gibt, nicht unseren Wünschen an, sondern den Erfordernissen an. Ich habe immer wieder gestaunt, wenn ich irgendwo in einem Museum mal gewesen bin und habe dann so eine Ritterrüstung gesehen. Wie unhandlich das war, wie steif das gewesen ist. Und doch hat man sie angezogen, weil sie einen Schutz geboten hat. Diese Rüstung, von der hier die Rede ist, soll dazu dienen, dass wir stehen können. Deswegen brauchen wir auch die Kraft zum Stehen, nicht zum Hinsitzen oder zum Umfallen. Das nützt nichts, dann eine solche Rüstung. Widerstehen heißt ja etwas aushalten können. Widerlager ist ein Begriff aus der Technik, den wir kennen, wo ein Druck da ist, dem man etwas gegensetzen muss. Und so sollen wir auch etwas aushalten können. Wir sollen nicht weglaufen. Wir sollen nicht ausreißen. Deswegen dieser Gedanke am Anfang, zieht euch warm an. Wir kennen diesen Begriff übertragen. Wir müssen nicht bloß einen dicken Mantel anziehen, sondern da musst du dich aber warm anziehen, wenn du dahin gehst. Da wissen wir, da gibt es irgendwelche Differenzen. Da gibt es Spannungen auszuhalten. Zieht euch warm an. Nehmt diese Waffenrüstung Gottes an. Unser Glaubensleben, nicht das Leben allgemein, aber das Glaubensleben, das bleibt einfach ein Kampf. Und es wird ein ständiges Hin und Her gehen. Es gibt Zeiten, wo wir wirklich dankbar und froh sind, wo wir Gottes Größe und Erfolg erleben. Und es gibt Zeiten, wo wir so angefochten und bekämpft werden, dass wir meinen, es ist nicht auszuhalten. Und doch ist es auszuhalten, weil wir die Kraft Gottes, die Kraft Jesu auf unserer Seite haben. Seine Gnade und seine Stärke. Und so können wir die Frontlinie halten. Das ist Aufgabe des Einzelnen von uns, aber auch Aufgabe der Gemeinde. Wir können das nicht einfach so unterbrechen. Das ist alles eine Sache des Einzelnen. Auch wir als Gemeinde stehen in diesem Kampf und müssen auch da schauen, dass wir in der Gemeinde auch diese Waffenrüstungen, diese Ausrüstungsgegenstände anhaben. Denn der Angriff, der kommen wird und der kommt, geschieht mit Gewalt. Auch wenn das gar nicht so sichtbar ist. Ich habe das mal gelesen, Erster Weltkrieg, Schlacht von Verdun. Diese schlimmen Kämpfe dort, wo die Deutschen Giftgas eingesetzt haben. Das war ein Angriff, gewaltig. Und man hat es nicht gemerkt. Man hat es erst gemerkt, als das Gas da war. Wie schlimm das ist, wie gefährlich das ist, wie tödlich das ist. So wach müssen wir sein. Nicht erst, wenn mit großem Getöse irgendwas passiert. Auch das, was so leise ankommt, so heimlich scheint, so unterschwellig scheint, ist mit Gewalt und mit Macht. Und es ist unerwartet. Und darum sollten wir also unsere Ausrüstung immer in Ordnung haben und dabei haben. Wenn wir unsere einfach an verschiedene Hilfsdienste denken, ob das nun die Feuerwehr ist, das THW ist, ob das Soldaten sind, die irgendwo im Einsatz sind. Wenn man erst anfängt, sein Zeug zusammenzusuchen, wenn irgendwo in eine Notsituation ist, wenn irgendwo der Kampf ausbricht, dann ist das natürlich nicht sehr geschickt. Was wir uns merken müssen, vielleicht jetzt am Abschluss noch. Wir haben keine Verheißung, dass wir den Endsieg haben. Sondern dieser Kampf ist ein ständiger, permanenter Kampf. Wir können nicht sagen, okay, jetzt machen wir einen richtigen Einsatz und dann haben wir nächste Woche Ruhe und dann haben wir den Friedensvertrag abgeschlossen, die Mächte der Finsternis in ihre Schranken gewiesen und sie können uns dann nichts mehr anhaben. Das ist uns nicht verheißen. Es gibt eine Verheißung, dass ein Endsieg geben wird, aber dieser Endsieger wird Jesus heißen. Wir werden mit dabei sein, aber er wird den Endsieg kämpfen und erzielen und erzwingen. Wir können vielleicht merken, jetzt erstmal, dass Auseinandersetzungen da sind, dass wir nicht mit Menschen zu kämpfen haben, sondern mit Mächten, Gewalten zu kämpfen haben. Und dass dieser Kampf jetzt kein Sportwettkampf ist bei den Olympischen Spielen, sondern dass das ein Kriegszustand ist. Dass also um Leben und Tod geht. Und dass wir sehr dankbar sein können, dass wir eine Möglichkeit bekommen, uns da zu schützen und uns entsprechend auszurüsten. Und dieses, wie das aussieht, das, denke ich, wollen wir in einem zweiten Teil mal hören. Das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Von der Zeit her, es ist vorbei. Und ich hoffe, dass das nicht so lange hin ist, dass wir dann nochmal drüber reden können. Amen.